Wir setzen heute unsere Betrachtungen über das Kreuz fort, da wir uns hier auf einem Seminar befinden, das The Crossroads, also Kreuzung heißt, finde ich es sehr passend, dass ich über das Kreuz sprechen kann. Ich hoffe, ihr werdet eurem Namen Crossroads auch wirklich gerecht. Am Ende dieser Predigtserie werdet ihr die Realität des Kreuzes erfahren haben, und das wird sich auf euer ganzes Leben auswirken. Ich fände es gut, die heutige Lehreinheit mit einer kleinen Wiederholung zu beginnen. Früher bildete ich Lehrer aus, und das schlägt sich noch heute in meiner Vorgehensweise nieder. Unter anderem lehrte ich das Prinzip, Wiederholung ist ein wesentlicher Teil guten Lehrens. Deshalb schlage ich euch vor, dass wir, ich meine wir und ich schließe mich selbst mit ein, nun versuchen, gemeinsam die bisher besprochenen 10 Aspekte des von Gott angeordneten Tauschs aufzuzählen, ohne dabei auf unsere Aufzeichnungen zu sehen. Es ist keine Sünde, in die Aufzeichnungen zu schauen, aber versucht es einmal auswendig. Es ist auch eine Gedächtnisschulung, denn es kann gut sein, dass ich einen Aspekt auslasse. Ich denke, wir sollten es wieder mit der linken und der rechten Hand machen, weil es sich so besser einprägt. Fangen wir nun an. Er wurde bestraft, damit wir Vergebung erlangen würden. Er wurde verwundet, damit wir geheilt würden. Er wurde mit unserer Sündhaftigkeit zur Sünde gemacht, damit wir mit seiner Gerechtigkeit gerecht gemacht würden. Er starb unseren Tod, damit wir Anteil an seinem Leben bekommen würden. Er wurde zum Fluch, damit wir den Segen empfangen würden. Er trug unsere Armut, damit wir Anteil an seinem Überfluss empfangen würden. Er trug unsere Schmach, damit wir Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen würden. Er trug unsere Ablehnung, damit wir seine Annahme beim Vater haben würden. Er wurde abgeschnitten, damit wir mit dem Herrn eins werden würden. Und unser alter Mensch wurde in ihm getötet, damit der neue Mensch in uns lebendig würde. Wir haben es geschafft. Aber ich würde mich freuen, wenn einer von euch nun den Mut hätte, aufzustehen und es noch einmal alleine zu sagen. Haben wir einen Freiwilligen? Es braucht dir nicht peinlich zu sein, wenn du es nicht bis zum Ende schaffst, aber so kannst du gut herausfinden, wie viel du wirklich behalten hast. Möchte das jemand machen? Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal den Vergleich mit den 5 Fingern gehört habt. Dieser Vergleich veranschaulicht, wie man das Wort Gottes aufnimmt. Der kleine Finger ist Hören, der Ringfinger ist Lesen, der Mittelfinger ist Studieren, der Zeigefinger ist Auswendig lernen und der Daumen, mit dem man erst richtig greifen bzw. begreifen kann, ist Nachsinnen. Das Hören ist eher passiv. Lesen ist schon aktiver. Studieren ist noch viel aktiver. Das Studieren hat zur Folge, dass du etwas hast, was du den anderen Leuten weitergeben kannst. Und eine der besten Möglichkeiten, um sicherzugehen, dass man etwas zum Weitergeben hat, ist auswendig lernen. Das ist vielleicht altmodisch, aber glaubt mir, der Weg zum Segen ist das systematische Auswendiglernen der Schrift. Und wenn du das getan hast, dann kannst du darüber nachsinnen. Über etwas, das noch gar nicht da ist, kann man nicht nachsinnen. Durch Nachsinnen vermag man die Wahrheit erst so richtig zu begreifen. Ihr tätet gut daran, euch einmal zu vergegenwärtigen, welche Segnungen denen verheißen sind, die über Gottes Wort nachsinnen. Sie sind schier unermesslich. Psalm 1. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Das kann man jedoch erst dann tun, wenn man die ersten Schritte bereits gegangen ist. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Alles, was er tut, gelingt ihm. Diese Verheißung schließt die Möglichkeit zu scheitern praktisch aus. Alles, was du tust, gelingt dir, doch es gelingt dir erst nach dem rechten Nachsinnen. Man kann nicht gleichzeitig falsch denken und richtig leben. Und man kann nicht gleichzeitig falsch leben und richtig denken. Der Herr gab Josua den Schlüssel zum Erfolg. Er sagte, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Hier finden wir ein dreifältiges Prinzip: Gottes Wort denken, Gottes Wort aussprechen, Gottes Wort praktisch umsetzen. Dann sagte der Herr, denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Denk daran, Gott hat keine Lieblingskinder. Wenn du tust, was er Josua aufgetragen hat, wird er für dich tun, was er Josua versprochen hatte. Die zentrale Rolle des Wortes Gottes in deinem Leben kann man nicht genug betonen. Letztendlich ist es der Schlüssel zu allem, was du als Christ erfahren wirst. Ich wollte eigentlich gar nicht darauf eingehen, doch vergegenwärtigt euch dieses Bild mit den fünf Fingern. Hören, lesen, studieren. An diesem Punkt wirst du nun in die Lage versetzt, andere zu lehren. Erst wenn du versuchst, andere zu lehren, weißt du, wie viel du wirklich weißt. Dann noch auswendig lernen und nachsinnen. Versuch doch mal, deine Bibel in die Hand zu nehmen, ohne dabei den Daumen zu gebrauchen. Es geht irgendwie, aber es geht nicht sehr leicht. Doch mit dem Daumen ist es kein Problem. Wenn du das Wort Gottes meistern möchtest, dann musst du lernen, darüber nachzusinnen. Doch du kannst erst dann darüber nachsinnen, wenn du die Phasen, die davor kommen, durchlaufen hast. Nun, wir suchen immer noch einen Freiwilligen, der aufsteht und es einfach versucht. Jesus hat Petrus nie dafür kritisiert, dass er auf dem Wasser ging. Habt ihr das gewusst? Er hat ihn dafür kritisiert, dass er nicht über Wasser blieb. Nun haben wir einen Freiwilligen. Sag es laut. Der Mann sagt, ich habe gelernt, dass man Glaube R-I-S-I-K-O buchstabiert. Ja, wer kein Risiko eingeht, der tut nie etwas.
Was ist das?
Der Mann beginnt, die Aspekte des Tauschs nun aufzuzählen. Er wurde bestraft, damit wir Vergebung erlangen würden. Er wurde verwundet, damit wir geheilt würden. Er wurde mit unserer Sündhaftigkeit zur Sünde gemacht, damit wir mit seiner Gerechtigkeit gerecht gemacht würden. Er wurde zum Fluch. Nun, da hast du eins ausgelassen. Ist das deine Frau dort neben dir? Vielleicht hilft sie dir ein wenig. Er starb unseren Tod, damit wir Anteil an seinem Leben bekommen würden. Er wurde zum Fluch, damit wir den Segen empfangen würden. Er trug unsere Armut, damit wir Anteil an seinem Überfluss haben würden. Er trug unsere Schmach, damit wir Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen würden. Er trug unsere Ablehnung, damit wir seine Annahme beim Vater haben würden. Er wurde abgeschnitten, damit wir mit dem Herrn eins werden würden. Und unser alter Mensch wurde in ihm getötet, damit der neue Mensch in uns lebendig würde. Großartig. Du hast dir einen Applaus verdient. Wir haben leider nicht die Zeit dafür, sonst hätte ich anderen auch noch die Gelegenheit gegeben. Ich möchte euch aber einen Vorschlag machen, damit ihr dieses Material wirklich bewältigen könnt. Schreibt in eurer Freizeit, von der ihr ja genügend habt, diese Liste auswendig auf ein Blatt Papier, und zwar in dieser Reihenfolge, also Aspekt 1 bis 10. Und daneben schreibt ihr dann die Bibelstellenangabe, die jede Aussage bestätigt. Bei er wurde bestraft und er wurde verwundet, schreibt ihr Jesaja 53, 4 bis 5 daneben und so weiter. Versucht, auch das auswendig niederzuschreiben. Ich sage nicht, ihr sollt den Text der Bibelstelle auswendig lernen, sondern merkt euch die Bibelstellenangabe. Das ist sehr hilfreich. Einige von euch besuchen eine Schule für Seelsorger. Es ist sehr hilfreich, wenn man in der Seelsorge weiß, auf welche Bibelstellen man die Leute hinweisen soll. Dann brauchst du nicht mehr zu sagen, irgendwo in der Bibel steht so und so, sondern du sagst, in Römer 6, 23 heißt es, der Sünde sollt ist der Tod, etc. Ich bestehe nicht darauf, dass ihr das tut. Für einige von euch wäre das eine ziemliche Anstrengung, doch andere tun sich sehr leicht damit. Ich garantiere dir jedoch, dass du es dir für den Rest deines Lebens hier auf Erden merken wirst. Wenn du es tust, wirst du einen viel größeren Reichtum haben. Jesus sagte, mit welchem Maß ihr messt, werdet ihr gemessen werden. Und das ist auch in Bezug auf das Wort sehr wahr. So viel du hineinsteckst, so viel bekommst du auch heraus. Je mehr du hineinsteckst, desto mehr wirst du herausbekommen. Wenn du nie säst, kannst du auch keine Ernte erwarten. Wir sprechen hier davon, dass du den unverderblichen Samen des Wortes Gottes in deine ewige Natur hineinsäst. Und was du säst, wirst du auch ernten. Es gibt bestimmte Gesetze, die den Lauf des Universums bestimmen. Paulus sagt, was ein Mensch sät, das wird er ernten. Garantiert. Wenn du säst, wirst du garantiert ernten. Gut, wir gehen nun weiter zu Seite 3. Seite 2 ist nur ein kleiner Nachtrag zu Seite 1. Das hat mich auch eine Zeit lang verwirrt, weil ich Seite 2 nicht finden konnte. Seite 2 sind die paar Zeilen auf der Rückseite von Seite 1. Wir kommen nun jedenfalls zu Seite 3 und zu zwei konkreten Aspekten des Kreuzes. Und wir kommen damit zu einem sehr wichtigen Punkt. Denn bislang beschäftigten wir uns eigentlich nur mit den positiven Seiten. Alles, was wir besprochen haben, sprach zu unseren Gunsten. Doch das Kreuz hat auch noch eine andere Seite. Und wenn ich euch diese Seite nicht zeige und sie euch nicht verdeutliche, würde ich euch gelinde gesagt betrügen oder in die Irre führen. Und das will ich nicht. Einigen der Leitern, die hier unter uns sind, berichtete ich von einer Erfahrung, die ich vor Jahren machte, als ich Witwer war, also in der Zeit zwischen meinen beiden Ehen. Ich ging mit einem befreundeten Ehepaar essen in ein ziemlich nobles Restaurant. Und ich stellte fest, dass es in diesem Restaurant zwei verschiedene Speisekarten gab. Der Mann bekommt die Karte mit den Preisen drauf, die Frau die ohne Preise. Unsere liebe Schwester las sich die Vorspeisen durch und sagte, ich nehme das. Es kostete 22 Dollar. Damals waren 22 Dollar noch viel mehr wert als heute. Sie waren meine Gäste und es war mir eine Freude, sie auszuführen, aber ich wusste, dass sie sich das niemals bestellt hätte, wenn sie den Preis gelesen hätte. Und eine ähnliche Tendenz stelle ich auch heute im Leib Christi fest. Ein Prediger drückte die Karte in die Hand, die keine Preise enthält. Du sagst, ach, ich nehme das und das und das, ich möchte Wohlstand und Segen und Heilung. Das ist großartig, aber es hat eben seinen Preis. So könnte es sein, dass du Dinge bestellst, deren Preis du nicht zu zahlen bereit bist. Deshalb befasse ich mich nun ein wenig mit dem Preis und komme später wieder zu unserem Grundthema zurück. Schlagen wir Römer 1, 16 bis 18 auf. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden als auch dem Griechen. Wenn wir wirklich begriffen haben, dass das Evangelium die Kraft Gottes ist, werden wir uns dessen niemals schämen. Niemand schämt sich für Kraft. Doch wenn wir seine Kraft nicht erkennen, sind wir womöglich furchtsam und suchen alle möglichen Ausflüchte wegen des Evangeliums. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, weil ich erkannt habe, dass es die Kraft Gottes ist. Denk darüber nach. Es ist die Kraft Gottes, des allmächtigen Gottes, dessen Kraft grenzenlos und unendlich ist. Und seine Kraft steckt im Evangelium. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin, also im Evangelium, geoffenbart aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Hier zitiert er Habakuk 2,4, eine Stelle, die im Neuen Testament dreimal zitiert wird. Glaubt ja nicht, die kleineren Propheten seien unwichtig. Ich danke Gott für einen halben Vers aus Habakuk, der in vielerlei Hinsicht die Grundlage der gesamten Lehre über die Rechtfertigung aus Glauben darstellt. Paulus sagt also, im Evangelium, das heißt also durch das Kreuz, werde die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart aus Glauben zu Glauben. Wir haben gesehen, wie die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart worden ist. Jesus wurde mit unserer Sündhaftigkeit zur Sünde gemacht, damit wir mit seiner Gerechtigkeit gerecht gemacht würden. Beachtet, es ist die Gerechtigkeit Gottes und keine menschliche Gerechtigkeit. Es ist nicht das Beste, was wir selbst zustande bringen. Jesaja sagt, all unsere Gerechtigkeit, und er sagt nicht all unsere Sünden, sondern all unsere Gerechtigkeit, sei nichts anderes als schmutzige Lumpen in den Augen Gottes. Das Beste, was wir selbst zustande bringen, ist in den Augen Gottes wie schmutzige Lumpen. Das Evangelium offenbart demgegenüber eine andere Art Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes, eine Gerechtigkeit, die man sich durch Glauben zu eigen macht und nicht durch Werke. Das ist Teil der Offenbarung, mit der wir uns bereits beschäftigt haben, aber noch nicht die ganze Offenbarung. Wir müssen zu Vers 18 weitergehen. In meiner Bibel wurde zwischen Vers 17 und 18 eine Zwischenüberschrift eingefügt. Das könnte nun den Eindruck vermitteln, hier sei ein gedanklicher Bruch. Doch denkt daran, dass diese Zwischenüberschrift nicht von Paulus selbst eingefügt wurde. Nebenbei bemerkt, ihr wisst vermutlich, dass die Unterteilung in Kapitel auch nicht von den Autoren vorgenommen wurde. Es gab keine Kapitel. Im Grunde gab es nicht einmal eine Interpunktion. Es folgte einfach nur Satz auf Satz. Ich will damit nur sagen, dass man Vers 18 nicht von Vers 17 trennen kann. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Dem Glauben, und zwar nur dem Glauben, denn wer nicht glaubt, kann die Gerechtigkeit Gottes nicht sehen, dem Glauben offenbart das Kreuz nicht nur die Gerechtigkeit Gottes, sondern auch den Zorn Gottes. Den Zorn Gottes worauf? Auf die Sünde. Im Leib Christi wird heutzutage gelegentlich die Anschauung vertreten, die Offenbarung des Alten Testaments würde nicht mit der des Neuen Testaments zusammenpassen. Das Alte Testament spreche von Gott als einem Gott des Zorns und des Gerichts, während das Neue Testament einen Gott der Liebe, der Gnade, der Freundlichkeit und Vergebung offenbare. Doch das stimmt im Grunde nicht. Beide Testamente offenbaren beide Charaktereigenschaften Gottes. Sie offenbaren seine Gnade, aber auch sein Gericht. Und wer nur einen Aspekt der Wahrheit präsentiert, stellt Gott falsch dar und führt die Menschen in die Irre. Das Kreuz offenbart den Zorn Gottes auf alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Im Grunde offenbart es den Zorn Gottes auf die Sünde am krassesten überhaupt. Denn im Alten Testament hatte jeder, der unter den Zorn Gottes kam, etwas getan, wofür er diesen Zorn verdient hatte. Doch Jesus am Kreuz hatte nichts getan, wofür er diesen Zorn verdient hätte. Er war der vollkommene, sündlose und absolut gehorsame Sohn Gottes. Wenn irgendjemand in der Lage gewesen wäre, Gott Sünde als etwas Akzeptables zu präsentieren, dann Jesus. Doch nicht einmal er konnte es. Als er mit unserer Sündhaftigkeit zur Sünde wurde, traf ihn eben wegen dieser Sünde das volle Maß des göttlichen Zorns und Gerichts. Ihr dürft das nie vergessen. Wenn schon Jesus Gott Sünde nicht als etwas Akzeptables präsentieren konnte, können wir es erst recht nicht. Es ist unmöglich, Gott Sünde als etwas Akzeptables zu präsentieren, denn Sünde löst immer seinen Zorn aus. Seine Gnade gilt dem Sünder, der die Sünde lässt. Doch sein Zorn richtet sich immer gegen die Sünde. Das war immer so und das wird auch immer so bleiben. Versucht doch einmal, euch vor eurem inneren Auge vorzustellen, was der sündlose Sohn Gottes am Kreuz erleiden musste. Sein Körper wurde gefoltert, seine Braue blutet, seine Hände und Füße sind durchbohrt, er wird ausgelacht und verspottet, er erduldet Grausamkeiten. Es gibt kein Bild, das anschaulicher darstellen könnte, welche Einstellung Gott zur Sünde hat. Es ist viel anschaulicher als alles, was ihr im Alten Testament lesen könnt. Wir müssen uns dies vergegenwärtigen. Wir brauchen diese doppelte Offenbarung, die Gerechtigkeit Gottes, die nur dem Glauben offenbart wird, und der Zorn Gottes, der unverhohlen offenbart wird. Möchtest du wissen, welche Einstellung Gott zur Sünde hat? Dann stell dir vor deinem inneren Auge Jesus am Kreuz vor. Das könnte euch ein gutes Mittel gegen Versuchung sein. Das nächste Mal, wenn du dich versucht fühlst, etwas zu tun, was Gott nicht gefällt, dann stell dir vor deinem inneren Auge Jesus am Kreuz vor und sag, wenn Gott so darüber denkt, dann lasse ich es lieber. Paulus beschreibt in Römer 11 den Heilsplan Gottes mit Juden und Nichtjuden. Der große Apostel der Nichtjuden hat Römer 11 vor allem für Leute geschrieben, die von ihrer Herkunft her nichtjüdisch sind. Und von den hier Anwesenden sind das vermutlich 98%. Diese Botschaft geht also ganz konkret an unsere Adresse. Paulus spricht darin vom edlen Ölbaum, der seine Wurzeln in Abraham und den Patriarchen hat. Dann erklärt er, die Nichtjuden wie ich wären wilde Ölzweige gewesen, die normalerweise keine gute Frucht gebracht hätten, die aber in den edlen Ölbaum eingepflanzt und dadurch in die Lage versetzt wurden, gute Frucht zu bringen. Er sagte jedoch auch, eins dürft ihr nie vergessen, ihr wart die wilden Ölzweige, Israel, das jüdische Volk, war der edle Ölbaum. Dann sagte er, einige von ihnen sind aufgrund ihres Unglaubens ausgebrochen worden und ihr seid aufgrund des Glaubens eingepfropft worden. Doch vergesst nicht, ihr steht nur aufgrund des Glaubens. Lesen wir kurz Römer 11 ab Vers 19. Paulus war ein typischer Jude, der vieles von dem, was er vermittelte, in Form von Dialogen vermittelte. Das heißt, jemand bringt einen Einwand gegen das vor, was er gesagt hat, und er gibt daraufhin seine Antwort. Er sagt nun in Vers 19, du wirst nun sagen, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft würde. Mit anderen Worten, die Juden wurden beiseite gestellt, damit ich als Nichtjude hereinkommen könnte. Richtig, sie sind ausgebrochen worden durch den Unglauben, du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Diese Tatsache soll dir nicht zu Kopf steigen, werde nicht stolz, arrogant oder selbstgerecht. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige, die Juden, nicht geschont hat, wird er auch dich nicht schonen. Vers 22, sieh nun die Güte und die Strenge Gottes, gegen die, welche gefallen sind, Strenge, gegen dich aber Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst, sonst wirst auch du ausgeschnitten werden. Das sind sehr eindringliche Worte. Ich möchte euch ganz besonders auf die Ermahnung des Paulus hinweisen. Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes. Lass nicht zu, dass dir seine Güte den Blick auf seine Strenge verstellt. Und lass nicht zu, dass dir seine Strenge den Blick auf seine Güte verstellt. Dem Gesichtsausdruck einiger von euch entnehme ich, dass ihr diese Wahrheit noch nie gehört habt, obwohl viele von euch schon seit längerem Christ sind. Wenn das, was ich sage, nicht biblisch ist, dann glaubt mir nicht. Doch wenn es biblisch ist, dann ist es womöglich etwas, das bei der Verkündigung des Evangeliums, die du gehört hast, gefehlt hat. Ich sage euch eins, Gott ist nicht sentimental. Der Heilige Geist ist nicht sentimental. Ich habe festgestellt, dass der Heilige Geist der größte Realist auf Erden ist. Und immer wenn ich schlampig oder sentimental werde, gehen der Heilige Geist und ich getrennte Wege, weil ihm das fremd ist. Das Motto der Generation der 60er Jahre lautete, sag es, wie es ist. Und ich habe immer gesagt, das ist die schönste Herausforderung für jeden, der das Evangelium predigt, sag es, wie es ist. Denn genau das tut das Evangelium auch. Es sagt es, wie es ist. Es ist wahrheitsgetreu. Es ist echt. Es spricht uns in unserem Alltag an. Es spricht von den Dingen, die wir tun. Es spricht nicht von Menschen, die Engel sind, sondern von Menschen wie du und ich mit all ihren Problemen. Und es gibt die Antwort auf unsere Probleme. Ich kann diese Empfehlung des Paulus nur unterstreichen. Wenn du an das Kreuz denkst, dann denk an die Freundlichkeit Gottes und an die unglaubliche Gnade Gottes, doch vergiss darüber seine Strenge nicht. Vergiss nicht, dass er ein Gott ist, der über die Sünde richtet, und in dieser Hinsicht hat sich seit dem Alten Testament bis heute nichts verändert. Das Einzige, was sich verändert hat, ist die volle Offenbarung der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Ich habe hier einen Satz aufgeschrieben, den ich für wichtig halte. Ich fühlte mich geführt, ihn für euch aufzuschreiben. Das Kreuz leistete der Gerechtigkeit Gottes Genüge und setzte seine Barmherzigkeit frei. Gott ist durch und durch gerecht. Er ist ein gerechter Gott. Das ist Teil seines ewigen Wesens. Seines Wesens, das sich nie ändert. Deshalb wird er seine Gerechtigkeit nie abschwächen oder Zugeständnisse machen, doch durch das Kreuz wurde seiner Gerechtigkeit Genüge geleistet. Der Sünde wurde ein für allemal der Garaus gemacht, deshalb kann Gott jetzt seine Barmherzigkeit freisetzen, ohne dabei Kompromisse mit seiner eigenen Gerechtigkeit eingehen zu müssen. Gerechtigkeit ist etwas Exaktes, im Alten Testament hieß es Auge um Auge, Zahn um Zahn, Feuer für Feuer, Wunde für Wunde und so weiter. Gerechtigkeit ist durch und durch exakt, ja man könnte sogar sagen mathematisch exakt. Doch was die Gnade betrifft, handelt Gott völlig souverän. Er lässt sich keinerlei Einschränkungen diesbezüglich vorschreiben. Die Souveränität Gottes, ja, das ist auch so ein Bereich der Wahrheit, der meiner Meinung nach in den vergangenen Jahren leider sehr vernachlässigt wurde. Ich definiere Souveränität folgendermaßen, Gott tut, was er will, wann er will, wie er will und fragt niemanden um Erlaubnis, nicht einmal die Prediger. Er tut es einfach. Wenn ihr die ersten Apostel gefragt hättet, wen sie für einen wahrscheinlichen Kandidaten für das Apostelamt gehalten hätten, hätte Saulus von Tarsus ganz sicher nicht auf ihrer Liste gestanden. Ihn hätte niemand empfohlen. Viele Leute dachten, Gott hätte einen Fehler gemacht, als er ihn erwählte. Aber er erwählte ihn. Saulus war unterwegs nach Damaskus, um dort die Heiligen ins Gefängnis zu stecken, und auf halbem Weg hielt Jesus ihn an und sagte, ich will dich. Ab sofort wirst du tun, was ich dir sage. Das ist die Gnade Gottes. Paulus hatte es nicht verdient. Vielmehr sagt er selbst, aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut beweise zum Vorbild für alle, welche an ihn glauben werden zum ewigen Leben. Ich freue mich sehr über die Gnade Gottes. Ich habe Jahre gebraucht, um die Gnade Gottes überhaupt schätzen zu lernen, da ich irgendwie versuchte, Gott darauf festzunageln, die Dinge so zu tun, wie er sie meiner Meinung nach tun sollte. Doch es sah so aus, als würde er sich nicht an meine Regeln halten. Ich kenne großartige christliche Gruppierungen, muss jedoch sagen, dass die meisten von ihnen Gottes Gnade in irgendeiner Weise einschränken oder beschneiden. Und manchmal fühlen sie sich provoziert, wenn Gott sich nicht an ihre Regeln hält. Ich erinnere mich noch, wie ich mit meinem pfingstlerischen Hintergrund die charismatische Bewegung kennenlernte. Ich konnte es nicht glauben, dass Gott auch Episkopale, Presbyterianer und Lutheraner im Heiligen Geist taufte. Wenn er mich gefragt hätte, hätte ich das nie gebilligt, aber er hat mich nie gefragt. Ich musste einfach mit der Tatsache leben, dass er Dinge tat, die ich von ihm nie erwartet hätte. Die Gnade Gottes ist unermesslich. Und nicht vorhersagbar. Mir gefällt das. Kein Tag meines Lebens ist langweilig, ganz ehrlich. Mir ist an keinem Tag langweilig, weil ich nie weiß, was Gott noch alles tun wird, bevor der Tag zu Ende ist. Ich versuche, für seine Gnade offen zu sein und ihn nicht mit meinen eigenen dummen, kleinen religiösen Einschränkungen in seinem Handeln einzuengen. Ein anderer Aspekt der Wahrheit, der eng mit diesem zusammenhängt, ist, die einzig wichtigen Dinge im geistlichen Leben sind die Dinge, die Gott initiiert. Alles, was nicht von ihm initiiert wird, hat keinen dauerhaften oder ewigen Wert. In vielen Teilen des Leibes Christi bekommt Gott nie die Gelegenheit, Dinge zu initiieren, Dinge anzustoßen. Man würde es ihm übel nehmen, wenn er sich einmischen würde. Die Leute haben ihr Programm und ihre Regeln. Sie treffen sich um die und die Zeit und beten vielleicht vorher noch 5 Minuten. Doch es kommt nie so weit, dass sie Gott fragen, ob es das ist, was er segnen möchte, oder ob er eine andere Idee hat, oder ob er die Sache anders anpacken würde. Eins gefällt mir an der Gruppierung, zu der ich hier spreche, weil es auf Kassette aufgenommen wird, sage ich den Namen nicht, aber wir wissen ja alle, wo wir sind. Ich glaube, dass diese Gruppierung im Grunde Raum für die Gnade Gottes lässt. Hier ist Platz für die Gnade Gottes. Und Gott tut alle möglichen Dinge, die viele Leute nicht gutheißen. Und wenn ich es mir aussuchen kann, ist es mir lieber, dass Gott die Dinge gutheißt. Betrachten wir nun 3 Beispiele dafür, wie Gott seine Wahl trifft, wie Gott sich entscheidet. Und das ist sehr wichtig, und das ist die praktische Umsetzung seiner Gnade und Barmherzigkeit. Gehen wir zu Johannes 15, 16. Jesus spricht zu seinen Aposteln. Das dürfen wir nie vergessen. Das ist ein sehr markantes Beispiel. Von Johannes 14 bis Johannes 17 beschäftigt sich Jesus ausschließlich mit einer Handvoll Männern, die sich voll und ganz dazu verpflichtet hatten, ihm zu dienen und zu gehorchen. Und in diesen Kapiteln gibt er gewaltige Verheißungen. Aber vergesst nicht, wem diese Verheißungen gelten. Sie gelten nicht den Leuten, die am Sonntag 1 oder 2 Mal in die Gemeinde gehen und das war's dann. Diese Verheißungen gelten den Leuten, die genauso hingegeben sind wie die Apostel. Es ist irreführend, Verheißungen zu zitieren, ohne darauf hinzuweisen, welcher Gruppe von Menschen sie gelten. Ich will damit nicht sagen, Gott würde seine Verheißung an Menschen, die weniger hingegeben sind, nicht erfüllen. Ich sage nur, dass wir nicht das Recht haben zu erwarten, dass er es tun wird. Was sagte er nun zu den Aposteln? Das ist sehr wichtig. Wenn ihr das nicht versteht, begreift ihr seine Worte in ihrer ganzen Tragweite nicht. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Wozu erwählt? Um Apostel zu sein. Wir sprechen hier nicht über das Heil, obgleich das auch für das Heil gilt. Wir sprechen hier über Apostel. Er sagt, ich habe euch erwählt. Und dann beschreibt er ein Modell des apostolischen Dienstes, das gehört zwar nicht zur eigentlichen Lehre, aber es kostet nichts extra. Wie sieht nun dieses Modell aus? Wie lautet das Schlüsselwort für einen Apostel? Ich habe euch erwählt und euch gesetzt, dass ihr geht. Gehen, das ist das apostolische Schlüsselwort. Apostel werden erwählt, um zu gehen. Unter einem Apostel versteht man jemanden, der ausgesandt wird. Wenn du nicht ausgesandt worden bist, kannst du kein Apostel sein. Wenn du nicht gehst, sobald du ausgesandt wirst, kannst du kein Apostel sein. Und euch gesetzt, dass ihr geht und Frucht bringt. Grundvoraussetzung für das Fruchtbringen ist das Gehen. Wer nicht geht, kann keine Frucht bringen. Man kann unmöglich den Aspekt des Gehens ausklammern und dennoch Frucht bringen wollen. Und eure Frucht bleibe. Worauf ist bleibende Frucht zurückzuführen? Auf die Erwählung bzw. Wahl Gottes. Wenn wir innerhalb seiner Wahl bleiben, bringen wir bleibende Frucht. Wenn wir von seiner Wahl abweichen und unsere eigenen Vorstellungen realisieren und unsere eigenen Pläne schmieden und unsere eigenen Arrangements treffen, dann haben wir kein Recht, bleibende Frucht zu erwarten. Und meine Beobachtung über viele Jahre hat mir gezeigt, dass wir sie auch nicht bekommen werden. Wir bekommen religiöse Aktivitäten, viele Veranstaltungen, viel schweißtreibende Arbeit, doch in letzter Konsequenz, wenn man die Resultate analysiert, bekommen wir keine Frucht. Dann sagt Jesus, damit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Das ist die Lieblingsverheißung vieler Menschen. Was ich den Vater bitten werde im Namen Jesu, wird er mir geben. Ich danke Gott dafür. Was er tut, ist wunderbar, doch vergesst nicht, dass ihr im Grunde kein Recht habt, diese Verheißung in Anspruch zu nehmen. Erst vor kurzem predigte ich über das Apostelamt und dabei stolperte ich geradezu über eine Offenbarung. Manchmal passiert es mir, dass ich mitten in einer Predigt etwas erkenne, das mich begeistert. Ich versuchte, eine Gruppe von Leuten zu motivieren, die regelmäßig in den Gottesdienst gehen, und ihr wisst ja, dass das Schlüsselwort für diese Leute sitzen heißt. Ich wollte sie zum Gehen motivieren und versuchte, ihnen die Kosten für das Gehen vor Augen zu führen. Es ist nicht billig, es heißt, auf Komfort, Annehmlichkeiten, materielle Sicherheit etc. zu verzichten. Ich sagte, der springende Punkt ist der, wenn ich das, was du tun wirst, begeistert, dann bereiten dir auch die Kosten kein Kopfzerbrechen. Ich bin kein Fischer, zog jedoch das Beispiel von einem Fischer heran. Ich sagte, wer gerne angeln geht, wird einiges Geld dafür hinlegen, um das tun zu können, was er gern tun möchte. So jemand zeigt dir seine Angel und sagt, die hat mich $150 gekostet. Er klagt nicht, sondern er ist froh darüber. Oder er sagt, das Boot hat mich $25,000 gekostet. Er sagt nicht, oh je, ich musste ganze $25,000 für dieses Boot hinblättern. Warum? Weil er leidenschaftlich gerne angeln geht, weil er sich fürs Angeln interessiert. Ruth und ich gehen gerne spazieren und oft gehen wir an Flüssen entlang. Ich habe die Fischer beobachtet. Es regnet, es ist kalt, sie sitzen auf ihrem kleinen Stühlchen unter einem riesigen Schirm, sie sind nass, es fröstelt sie, die Fische beißen nicht und dennoch sind sie glücklich. Erstaunlich, nicht wahr? Ich kann das nicht verstehen. Ich war etwas besorgt und sagte zu Ruth, schau nur, da beißt keiner an, aber es macht ihnen nichts aus. Meinen Zuhörern wollte ich damals Folgendes klar machen, wenn du gerne angelst, ist es dir egal, was es dich kostet. Es ist dir egal, ob es regnet oder ob die Sonne scheint. Und dann bekam ich diese Offenbarung. Ich sagte, ich denke, es ist kein Zufall, dass die ersten vier Apostel, die Jesus erwählte, Fischer waren. Ich war nie ein Fischer, aber ich erkenne, dass so ein Fischer etwas Besonderes an sich hat. Man braucht Vision dazu. Man muss an seiner Absicht festhalten können. Man braucht Beharrlichkeit. Und man kümmert sich nicht darum, was es einen kostet, solange man nur fischen kann. Einige der Frauen unter uns sind vielleicht mit so einem Fischer verheiratet und sie wissen, wovon ich spreche. Soweit nun dieser kurze Abstecher, der wie gesagt nichts extra kostet. Ich möchte jedenfalls darauf hinweisen, dass Jesus die Apostel erwählte. Niemand hat ihm gesagt, wen er erwählen soll. Man könnte mich missverstehen, wenn ich das sage, doch im Grunde war es so, dass die Leute, die sich ihm anboten, ihm nachzufolgen, nicht bis zum Schluss bei ihm blieben. Die Leute, die bis zuletzt bei ihm blieben, waren jene, die er erwählt hatte. Er ging zu Levi, der am Zollhaus saß, und hielt die kürzeste Predigt, die je gehalten wurde. Folge mir nach. Das hat das Leben dieses Mannes von Grund auf verändert. Ich will damit Folgendes sagen, die Gnade Gottes ist nicht voraussagbar. Stell keine Regeln auf, wie sie zu funktionieren hat. Er wird Dinge tun, die du nicht erwartest. Er wird Menschen erwählen, die du nie erwählen würdest. Und vielleicht bist du einer davon. Es ist aufregend. Es ist riskant. Aber es ist aufregend. Und wie unser Bruder sagte, als er aufstand, um die Tauschpaare auswendig aufzusagen, man muss ein Risiko eingehen. Leute, die Dinge bewegen, sind Leute, die Risiken eingehen. Ich sage euch noch was. Ich bin nun mal kurz von meinen Aufzeichnungen befreit. Ich kannte Christen, für die es das Erstrebenswerteste war, materielle Sicherheit zu haben. Und wisst ihr was? Sie bekamen sie nie. Und ich sah andere, die für Gott vorwärts gingen und dabei allein auf weiter Flur waren und die verrückte Dinge taten. Und heute haben sie diese Sicherheit. Ich könnte auch auf meinen eigenen Lebenslauf verweisen. Ich habe alles aufgegeben. Ich will nicht damit prahlen. Ich habe eine der vielversprechendsten akademischen Karrieren aufgegeben, die in Großbritannien möglich sind. Ich hätte ein Fellow am King's College in Cambridge und Professor und alles Mögliche sein können. Ich gab all das auf, um zu heiraten und Adoptivvater von 8 Mädchen auf einmal zu werden. Und vergesst nicht, dass ich ein Einzelkind war. Ich hatte nie Geschwister. Noch dazu waren die 8 Mädchen unterschiedlicher Herkunft. 6 waren jüdischer, 1 arabischer und 1 englischer Herkunft. Später adoptierten wir noch ein afrikanisches Mädchen, dann waren es 9. Wenn man jemanden gesucht hätte, der für diese Berufung geeignet gewesen wäre, hätte man sicher nicht an mich gedacht. Ich hatte keinerlei Qualifikation dafür. Das war der krasse Gegensatz zu meinem Hintergrund und meiner Herkunft und allem, wozu ich erzogen worden war. Man hätte sich viel eher vorstellen können, dass ich Dozent an einer Bibelschule würde. Ich will damit sagen, dass ich hinausging, ich verließ mein Zuhause, ich verließ meine Familie, ich gab meine Karriere auf, ich gab mein sicheres Einkommen auf und verließ mein Heimatland. Heute bin ich über 71 und bereise die Welt. Wäre ich Professor geworden, hätte ich mit 65 in den Ruhestand gehen müssen, ich hätte eine geringe Pension und säße heute in einem kleinen Landhäuschen irgendwo in Cambridge. Wie gut Gott doch zu mir ist, ich kann ihn nur empfehlen. Aber seht ihr, nicht ich habe ihn erwählt, sondern er hat mich erwählt. In letzter Konsequenz weiß Gott ganz genau, was er tut. Er sieht etwas in den Menschen, das wir nicht sehen. Wir sehen uns noch ein paar andere Beispiele an und dann schließen wir. Apostelgeschichte 15,7. Hier wird beschrieben, wie in Jerusalem darüber Rat gehalten wird, was man mit den Nichtjuden tun solle, die gläubig geworden waren. Die jüdischen Gläubigen kamen letztlich zu dem Schluss, wir müssen sie hereinlassen. Und es ist schon interessant, dass wir seit ein paar Jahrzehnten die umgekehrte Situation haben. Die Assemblies of God, also die Pfingstgemeinden in Amerika, haben einen Zweig, den sie messianische Gemeinschaften für jüdische Gläubige nennen. Er ist im Wachsen begriffen und heute gibt es eine beträchtliche Anzahl von ihnen. In den vergangenen 2 oder 3 Jahren wurde ein Treffen des Obersten Rats abgehalten, um darüber zu entscheiden, ob man diese messianischen Gemeinschaften zur Vollmitgliedschaft in den Assemblies of God zulassen könne. Und dabei stand einer der Leiter auf und sagte, hört zu, sie haben uns hereingelassen, also können wir sie nicht draußen stehen lassen. In Apostelgeschichte 15,7 erklärt Petrus also, wie die ersten Nichtjuden die Wahrheit zu hören bekamen. Als aber viel Wortwechsel entstanden war, und wer die Juden kennt, weiß, dass das eine Untertreibung ist, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Brüder, ihr wisst, dass Gott mich vor langer Zeit unter euch auserwählt hat, dass die Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben sollten. Gott traf die Wahl. Petrus hat sich nicht als Freiwilliger gemeldet, ja, er tat es sogar sehr widerwillig. Es war schon eine besondere Vision notwendig, als er in Joppe auf dem Hausdach war, bevor er diesen Gedanken überhaupt in Betracht ziehen konnte. Und dann haben wir noch eine andere Passage in Apostelgeschichte 22, 14 bis 15. Dort lesen wir, was Hananias zu Saulus von Tarsus sagte. Ihr erinnert euch, dass dieser sehr widerwillig zu Saulus gegangen war. Er hatte gesagt, hör mal, Herr, ich habe schon viel über diesen Saulus gehört. Er verfolgt deine Heiligen und wirft sie ins Gefängnis. Glaubst du nicht, dass du einen Fehler machst? Der Herr erwiderte, du gehst. Also ging er. Und als er zu Saulus gekommen war, sagte er zu ihm, Apostelgeschichte 22, 14, der Gott unserer Väter hat dich dazu bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und eine Stimme aus seinem Mund zu hören. Und du wirst ihm an alle Menschen ein Zeuge sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Wer traf die Wahl? Der Herr. Das Fazit, halte dich an das, wozu Gott sich entscheidet. Ich wage zu behaupten, dass zur damaligen Zeit kein einziger Christ diesen Saulus von Tarsus erwählt hätte. Gott schon. Das ist seine Gnade. Ich möchte euch seine Gnade ans Herz legen. Wir sind am Ende dieser Lehreinheit angekommen. Ich möchte euch nahelegen, eure Herzen für die Gnade Gottes zu öffnen. Seid nicht wie Israel. Wir beschäftigten uns beim vorletzten Mal damit. Sie setzten dem Heiligen Israels Grenzen. Sie setzten die Grenzen dessen fest, was er ihrer Meinung nach tun sollte. Und darüber wurde er zornig. Wenn Gott dich wirklich anspricht und auffordert, etwas für ihn zu tun, dann sag nicht zu ihm, Herr, ich bin nicht geeignet. Ich spreche die Sprache nicht, ich komme mit solchen Leuten nicht klar, etc. Das ist alles nicht entscheidend. Das Entscheidende ist die Wahl Gottes und die Frage, hat er dich erwählt? Ich denke, wir sollten zum Abschluss miteinander beten. In die Richtung, Gott, zeige mir, welche Wahl du für mein Leben getroffen hast. Vielleicht spricht Gott hier und heute in diesen letzten Minuten zu einigen von euch. Und er sagt, ich habe dich erwählt. ich habe einen Platz für dich. Ich habe etwas, was du tun sollst. Ich habe dich mit meiner Liebe angesehen. Vater, wir kommen nun zu dir, um gemeinsam anzuerkennen, dass deine Gnade unendlich groß ist. Wir wollen alle Beschränkungen beiseite räumen, die wir dir und deiner Gnade gesetzt haben. Danke, Herr, dass du durch den Tod Jesu deiner Gerechtigkeit für immer und ewig Genüge geleistet wurde. Heute stellt sich nicht die Frage nach Gerechtigkeit, Herr, sondern nach der Freisetzung deiner Gnade. Ich möchte für meine Brüder und Schwestern hier beten und für alle, die im Laufe der Zeit diese Botschaften hören oder sehen werden. Ich bete dafür, Herr, dass sie ihre Herzen für deine Gnade öffnen und dass du mit vielen von ihnen über deine souveräne Wahl und deine Absichten sprechen wirst, dass du alle Ängste und jedes Misstrauen wegnehmen und sie souverän und auf übernatürliche Weise motivieren wirst, in die Richtung zu gehen, in die dein Wille weist. Wir beten dies im Namen Jesu. Amen. Bleiben wir noch einen Augenblick in der Gegenwart des Herrn.